Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcasts. Heute im Halloween-Quer-Talk mit Enrico Nahler. Schön, dass du mit dabei bist, mein Freund.
Hallo André, hallo liebe Zuhörer. Ja, immer wieder auf den letzten Drücker, der letzte Tag des Jahres. Da pendeln wir uns gerade so ein bisschen ein, oder André?
Ja, was soll ich dir dazu sagen? Ja, always be busy. Ist die Frage, ist man dann auch wirklich beschäftigt und kommt man voran oder macht man nur Prokrastination, so nennt sich das, glaube ich, ne?
Warte, Aufschieberitis, wenn wir in Richtung Schweiz zum Ivan, liebe Grüße schauen, oder zum Kollegen Bobach, bei dir um die Ecke. Aufschieberitis, habe ich heute auch gehabt. Eigentlich, weil ich auf irgendwas gewartet habe und dann habe ich da gesessen und gedacht, so eigentlich gar nichts tun, ist auch ganz cool. Dann habe ich so am gestrigen Tag ein bisschen reflektiert, da saß ich mit unserem Community-Mitglied Karl-Eduard Meyer mal wieder beim Café und wir haben wirklich, wirklich tolle Sachen gesprochen zur Digitalisierung und papierlos und zu den Paperless Pioneers und zur Paperless GmbH. Und er fragt mich immer so, ja, Enrico, du hast vor 3 Jahren immer so geile Blogposts geschrieben, da haben wir uns ja kennengelernt, ne, über das Internet, über die Sachen, die ich geschrieben habe, bevor wir mit der Paperless GmbH und den Pioneers so richtig durchgestartet sind, hatte ich ja immer so Produktivitätsblogs. Und jetzt presst er mich dieses ganze Jahr schon, ob ich da nicht weitermachen möchte mit dem Schreiben und Content.
Und was hast du getan?
Ich habe mir ein neues Telefon gekauft.
Ja, und alle, die dich kennen, werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, denn was hast du dir gekauft? Mit welchem?
Ich habe ein BlackBerry Key One gekauft. Das läuft auf BlackBerrys Abart von Android Nougat. Okay. Ist ein geiles Ding, wirklich produktiv. Ich habe da jetzt in den letzten 7 Tagen 6 fette Blogartikel geschrieben. Das Teil hat nämlich ein kleines Display. Okay. 4, schieß mich ins Knie Zoll und so ein 4-Zeilen-Keyboard darunter. Wir verlinken das Teil nachher mal in den Shownotes. Das Ding ist ein Monster. Das ist eine richtig gute Maschine zum Arbeiten. Ich habe ja vorher immer mal wieder das Passport in der Hand gehabt und jetzt entwöhne ich mich so langsam vom iPhone 6S Plus. Nach der gestrigen Keynote kaufe ich mir auch wahrscheinlich kein weiteres Apple-Gerät, weil mich die Preise absolut schocken.
Ja.
Also mittlerweile ist halt irgendwie echt noch frech, ja.
Aber ist ja schon irgendwie faszinierend, ne? Ich musste mir vor kurzem ein Surface anlegen und das war freiwillig, ja, weil man es eben beruflich brauchte und arbeite damit natürlich mehr als mit dem Mac. Und das iPad ist, glaube ich, nicht mal geladen am Ende des Tages. Müsste ich jetzt lügen. Und du kaufst dir plötzlich ein BlackBerry. Ich meine, hätte ja ein Samsung Galaxy oder sonst was sein können.
Nee, hätte es nicht.
Und nein, hätte es nicht. Aha. Aber ich sag mal, wenn man einmal so in der Öko-Welt ist, ist es schon schwierig. Aber wie du schon sagst, ich habe diese Diskussion häufiger geführt, dass im Moment Apple so einen Kurs fährt, wo viele sagen, das ist alles schon echt geilen Scheiß, den die da haben, ne? Aber irgendwie ist der Preis irgendwie doch nochmal exorbitant höher gewesen, obwohl ich immer das Gefühl habe, jedes neue iPhone kostet irgendwie 1.000 Euro.
Also wenn wir tatsächlich mal zurückgucken, dann sind die Telefone eigentlich immer gleich teuer. Ja.
Ne?
Und ich habe gestern Max hier mal ausgerechnet, was uns das neue iPad Pro mit 1 Terabyte Festplatte, dem neuen Stift, dem neuen Keyboard-Cover kosten würde, wenn wir den Apple Care Plan mit dazu nehmen. Und wir waren bei knapp 2.500 Euro. Ja. So, jetzt schaut man dann eben nach rechts auf die Gerätelandschaft hier bei uns auf dem Tisch und dann sieht man das MacBook Pro vom Max und das verortet sich ähnlich. Ja. So, wenn du die zwei Maschinen vergleichst, dann nehmen die sich nicht viel. Ja. So, die sind verdammt powerful, die haben richtig was unter der Haube, die sind für das, was man mit denen macht, absolut gut. Man könnte hergehen und sagen, der Preis ist gerechtfertigt und niemand braucht eine 1 Terabyte Festplatte in einem iPad. Ja, heißt, wenn du die Basis-Basis-Version nimmst, dann kostet ein iPad 1.000 Euro.
So, ja,
dann,
also
dann, also ich habe für mein iPhone 6S Plus damals mit 128 Gigabyte, glaube ich, habe ich auch 1.065 Euro bezahlt. Ja? Also man hat so das Gefühl, der Preis ist es nicht, aber tatsächlich ist es bei mir eine andere Geschichte. Ich warte immer so auf den Ruck, der da kommt. Ja? Und ich sehe halt, dass Unternehmen links und rechts Innovation betreiben und Apple die alte, eingefahrene Schiene fährt. Ja? Immer mal das Display ein bisschen anders, die Form ein bisschen glatt gebügelter, das Teil ein bisschen dünner. Dann nimmt man den Knopf weg und den Headphone-Jack und dies und das sind halt nicht so wirkliche Innovationen. Also auch, dass der Stift jetzt magnetisch am iPad festhält, das hast du ja mit dem Surface schon, ich weiß nicht, wie lange Microsoft das mit dem Surface schon hat. Jahre.
Ja, also manchmal klappen ja Innovationen und manchmal klappen sie nicht. Und dann geht man wieder back to the roots. Ne?
Ja, aber da ist halt gar nichts. Ne? Das ist halt eine Schiene, da ist kein, also für mich ist da zurzeit nicht wirklich mehr Leben drin. Lieber Zuhörer, da, wenn du Fanboy bist, wirst du mich jetzt, heute ist ja Halloween, mit einer Hundepuppe ganz böse malträtieren, sei dir gegönnt.
Nein, ja,
warum bin ich jetzt diesen krassen Schritt überhaupt gegangen, mal vom iPhone wegzugehen und zu sagen, ich will jetzt mal irgendwas anderes haben. Das war nicht so ganz unfreiwillig. Ne? Wir haben ja hier auch in der GmbH so einige Sachen vor. Einen davon ist in unserer Videoplattform Material zu sammeln, zu Software, die wir nutzen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir die Android-Leute nicht vor den Kopf stoßen und dann eben keine Videos dafür bereitstellen. Und,
ja, das war die Kernidee, das stimmt. Ne?
Genau, ja. Und jetzt ist halt die Sache so, wenn man halt ein wirklich mächtiges Android-Gerät in die Hand nehmen möchte, dann nimmt man sich vom Samsung das neue Galaxy Note. Ja, das ist ein verdammt geiles Ding. Der Tom Solid aus unserer Community vom Paperless Movement auch, der hat sich das jetzt zugelegt, der probiert da gerade aus und macht Videos. Ich habe es bei unseren Videoschnittjungs jetzt kürzlich gesehen, als wir die Drohnenaufnahmen von unseren Büffeln gemacht haben. Und das Ding kann echt was. Ja? Hätte man auch kaufen können, verortet sich aber auch so in einem nahe vierstelligen Bereich.
Ja. Also es ist ja auch die Frage, ob du es privat anschaffst, nur um irgendwelches Candy Crush zu spielen oder ob du damit wirklich beruflich unterwegs bist oder vielleicht einfach auch als YouTuber oder Hobby oder Videograf, wie auch immer, ne, und sagst, gut, ich muss mich auf meine Hardware auch verlassen können.
Ganz genau, ne? Ja.
Aber nun gut, jetzt haben wir einen Androiden dabei.
Jetzt haben wir einen Androiden mit dabei. Das iPhone ist jetzt quasi so Medienstation, damit poste ich ab und an mal beim Instagram oder dies oder jenes so, das ist gerade so ein, kriegt den Stiefmütterlichen von mir.
Ja, das Neue ist ja jetzt auch erstmal interessant.
Genau. Ja, und ich habe ja jetzt für mich auch so diese Challenge, ne, der Eduard sagt, schreib und mach und dann push raus im nächsten Jahr. Heißt, ich habe jetzt quasi 2,5 Monate Zeit, mir, also jetzt nicht mehr 2,5 Monate, jetzt nur noch 2, aber wirklich so ein kleines Puffer anzubasteln, so dass ich im nächsten Jahr schön rausgehen kann. Da hilft so ein Gerät natürlich, weil du merkst beim Wechsel, dass du gar nicht plattformabhängig arbeitest. Also das war bei mir jetzt so. Ne?
Ich konnte das war jetzt so die nächste Frage. Wie hast du denn zum Beispiel, ich glaube, da gibt es mittlerweile Apps für, um deine Kontakte etc. von Google nach Apple und von Apple nach Google irgendwie zu übertragen, oder?
Schau, das Ding ist, brauchst du nicht. Alles nimmt.
Ja, man kann
also brauchst du tatsächlich Kopf nicht. Wenn du ein iPhone hast, dann arbeitest du wo? Du arbeitest im iCloud, ja? In der Regel.
Genau.
So. iCloud ist ein Server und Server kannst du auslesen. Das heißt, mein Android arbeitet mit meinem iCloud-Kalender, den iCloud-Kontakten und iCloud-Kalender, Kontakte und der iCloud-Mail. Die sind da einfach hinterlegt, ne? über den IMAP-Server. Dann habe ich ja ganz, ganz viel bei Google, ne? Wir als Paperless GmbH laufen auf Google mit der E-Mail und dem Drive. Mein Neckar-Site läuft auf Google. Ja, ich habe privaten Google-Account. Die drei Accounts sind drin im Android. Die sind auch drin im iPhone. Das heißt, da ist auch nichts gespeichert. Ja, meine Fotos, die lade ich zusätzlich dazu, dass ich sie zu iCloud hochlade, auch immer zu Google hoch, ja, zu Google Fotos. Das heißt, ich habe meine Fotos direkt in der Hand. Meine Dateien, 1, 2, 3 Backup-Regel. Ne? Ich habe immer alles immer alles doppelt. Ich habe einmal auf dem iCloud-Server unter iCloud Drive meine Dateien, die dahin sollen. Und ich habe diese Sache gespiegelt auf meinem Google Drive. So.
Ja.
Das Einzige, was ich jetzt auf dem Android nicht benutzen kann, sind meine Pages und Numbers und Keynote-Dateien. Aber dafür habe ich ja meinen Mac.
Ja.
Genau. Oder iPad.
Ja. Oder iPad, genau.
Also von daher brauche ich jetzt überhaupt gar keine Wechsel-App und habe halt eben auch gesehen, dass so meine gesamte Produktivität völlig plattformunabhängig funktioniert. Ja, ich habe alles, was ich brauche im Evernote, das, was wir bei Neckers halt brauchen im Quip, meine Aufgaben im Todoist und was brauche ich mehr? Ne? So easy peasy. Schmeiß mir irgendein Telefon hin und ich kann arbeiten.
Ja, aber ich glaube, das liegt auch an der Plattformunabhängigkeit des Arbeitens. Ja. Ja, ob du jetzt den Browser aufmachst, du kannst unsere Google Docs und Google Sheets von überall öffnen.
Mhm.
Ja, also da sagt ja schon der Christian Müller, dass es ja dieses Web-Only ist, ja. Und wenn du deine Kalender und Kontakte, also Google ist ja echt wahnsinnig frühgeleicht. Wenn du im Exchange-Bereich arbeitest, ist es doch meistens etwas komplizierter, vor allen Dingen zum Start weg. Und ja, iCloud, ich habe ja selber 3 Podcast-Episoden darüber gebracht, wie wir dann mal von iCloud nach Office und von Office nach Google gewechselt sind. Und jetzt wirklich alles funktioniert.
Ja.
Aber ja, durch unsere Experimentieren und Fehler sollen andere eben profitieren. Ja. Aber gut, wir werden dann weiter von dir lesen.
Genau.
Und du hast ja deinen Blog unter enriconala.com wieder eröffnet.
Aber
okay.
Also ich habe eine neue Domain angemeldet, weil enriconala.com mein Name kommerzialisiert. Das fand ich früher mal ganz cool, ja, so da meine Blogging-Vorbilder, die haben auch immer ihren Namen genommen und dann kommerzialisiert und dann habe ich gedacht so nee, das irgendwie bin ich das nicht mehr. Ja, das heißt, ich nehme jetzt den enriconala.com, um hier und da mal so ein bisschen was auszuprobieren.
Mhm.
Die neue Domain, und da steht ganz, ganz schön gerade no posts yet, ja, noch keine Posts, die Seite ist live, heißt produktive-impulse.de. Und das ist mehr das, wo ich mich daheim fühle, ja. So, ich mag produktive Impulse. Der Karl Eduard gab mir welche, du hast mir welche gegeben, unsere Kunden haben mir welche gegeben. Und jetzt liegt es an mir, da tatsächlich geile Artikel hinzupacken. Aus diesen Impulsen, die ich bekomme, ja, was mache ich da draus? Welche Challenges gebe ich mir selber? Was probiere ich aus? Unsere herzallerliebste Designerin Nicole Grote hat mir heute Morgen einen Impuls gegeben. Da ging es um die Dialogfähigkeit von Android und Mac. Zirp.
Okay. Ich lausche. Und der Zuhörer oder die Zuhörerin sicherlich auch.
Genau, die wissen dann eben, ja, Android und Mac, die sprechen nicht so gern miteinander. Aber es ist ein Problem, ja, so, weil bei meinem BlackBerry zum Beispiel habe ich damals das Kabel reingesteckt, habe es an den Computer gesteckt. Der Computer hat meine SD-Karte erkannt und hat die als Festplatte behandelt.
Ja. Boah, oldschool.
Mega.
Aber geht.
Easy peasy. So. Und jetzt stecke ich mein neues BlackBerry an meinen Computer und dann passiert nur eins. Der Bildschirm fragt mich, ob ich langsam oder schnell laden möchte. So.
Ja.
Aber auch das Problem habe ich gelöst und auch das Problem gibt es als Artikel auf produktive-impulse.de. Kommen wir aber also mal zu einem Thema, was uns in diesem Monat wirklich beschäftigt. Ja, mit einer gekonnten Überleitung. Werde digital und spare dabei.
Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, definitiv, ne? Werde digital und spare dabei. Eher ist so die Frage, ne, warum wird man nicht digital, woran scheitert? Und da haben wir ganz häufig festgestellt, dass einfach die finanziellen Mittel, das muss man ganz klar sagen, das Problem sind. Mhm. Ne? Ja. Und das ist ganz häufig der Grund, warum man dann sagt, vor allen Dingen in Familienbetrieben, ja, in Konzernen redet man ja nur über Budgets, ja, aber in familiengeführten Betrieben oder in Betrieben, wo auch wirklich noch ein Controlling in gewissem Maße stattfindet, ist es dann häufig, ja, okay, super geil, möchten wir machen, aber irgendwie schwierig. Und wir sind vor längerer Zeit durch Zufall darauf gestoßen, bei der Recherche, dass es doch nicht sein kann, dass hier in Deutschland alles Mögliche gefördert wird. Naja, Industrie 4.0, Mittelstand 2.0 und was es nicht alles gibt. Ja, und der Mittelstand eigentlich völlig vergessen wird. Und dann, wenn man mal so ein bisschen die Recherche macht, ja, ich habe darüber Anfang des Jahres einen Blogartikel mal rausgelassen, warum Digitalisierung in Deutschland ein Armutszeugnis darstellt. Und da muss ich noch so einen kleinen Teil revidieren am Ende des Tages von, weil es gibt Fördertöpfe. Nur es ist nicht so, dass die jetzt großartig auf einem Plakat irgendwo bei Rewe hängen, ja, sondern da muss man richtig intensiv nach recherchieren. Und wenn man dann die richtigen Ansprechpartner hat, dann ist es aber auch eine tolle Sache, weil wir arbeiten jetzt mit mehreren Förderprogrammen mit unseren Kunden, wo wir jetzt Erfahrungen sammeln durften. Und mit jeder Fördermittelstelle, ja, so ein Projekt muss ja am Anfang einmal reingereicht werden, eine Projektskizze, ist es überhaupt förderwillig oder steht dafür keine Förderung zur Verfügung? Ja. Da hängt ja ein ganzer Prozess hinter, ja, bei diesen Fördergeldern. Da habe ich nur positive Erfahrungen. Ja, die Leute freuen sich, wenn man dann da anruft und sagt, hey, wir haben hier eine eventuelle Zusammenarbeit, ist das förderwillig, ist es nicht förderwillig, wie sind die Rahmenbedingungen und. Und natürlich haben wir dann auch angefangen, uns auf die Suche zu machen. Es gibt in Bayern zum Beispiel den Digitalbonus Bayern. Ja, hier in Nordrhein-Westfalen gibt es den Digitalisierungsgutschein B für den innovativen Mittelstand. Ja, in Hessen, da gibt es den RKW Hessen, da gibt es auch Unterstützung. Und ja, jetzt haben wir ganz oft das Wort Unterstützung gehört, aber was ist es eigentlich, was wird unterstützt? Mal ganz einfach gesagt, du möchtest eine neue Heizung haben in deinem Haus. Die Heizung kostet 10.000 Euro und die KfW, ja, ist ja eine allseits bekannte Bank, ja, wo man ja auch Förderung für Solarenergie, für neues Dach etc. bekommt, unterstützt dich dabei mit einer Förderung für deine Heizung. Und im Prinzip sind die Fördergelder für die digitale Transformation des Mittelstandes nichts anderes, ja, dass ein gewisser Betrag zur Verfügung steht und da je nach Land zwischen 50 und 80, also Bundesland zwischen 50 und 80% unterstützt wird, wenn ein Projekt eben die Rahmenbedingungen erfüllt.
Genau, bei uns in Baden-Württemberg sind die Fördertöpfe schon längst leer. Dann haben wir, glaube ich, 2016 gab es da das erste Mal irgendwie von der Regierung, von unserer Landesregierung halt diese Fördertöpfe mit den Digitalisierungsgutscheinen. Und wie das so häufig ist in Politik und Wirtschaft, da gibt man sich die Klinke in die Hand. Und dann war es tatsächlich so, dass sämtliche Fördergelder innerhalb von 6 Monaten, meines Wissens, 6 Monaten vergessen waren. So, das heißt, wir stehen jetzt in der tatsächlich heißen Phase der Digitalisierung, wo es jetzt auch der Hinterletzte im Schwarzwald und um den Schwarzwald und um den Bodensee herum mitbekommen hat. Ja, gibt ja da ganz, ganz kleine Dörfer, ganz versteckt, wunderschön. Ja, kann man mit dem Bus durchfahren, das ist total romantisch, aber so Nachrichten wandern halt heute schnell und demnach sind dann eben auch diese Fördertöpfe schnell vergriffen. Heißt, wir hocken aktuell da und haben andere Möglichkeiten. Wir haben andere Förderprogramme. Vieles geht zum Beispiel immer noch über die europäischen Töpfe. Ja, der Europäische Sozialfonds, der kann da helfen. Da muss man aber bestimmte Bedingungen erfüllen. Ja, also wenn du eine Frau bist in Baden-Württemberg mit 5 bis 10 Angestellten, die ihr Unternehmen digital aufstellen möchte, dann ist das förderfähig. Bist du aber ein Mann mit dem gleichen Setting, hast du ein Problem.
Okay. So, ja, das macht ja jeder anders, ne?
Also da, es gibt ganz viele kleinteilige Regularien, ja, und die mögen, also wen schreckt Bürokratie nicht ab? Und wir haben hier mit unserer Agentur Neckarside auch überlegt, so setzen wir uns da an den Tisch, wollen wir uns mit Bürokraten ins Boot legen, um den Kunden zu ermöglichen, doch tatsächlich 50% der Kosten einzusparen. Es lohnt sich tatsächlich, ja, für alle Seiten, weil zum einen die Politik von uns lernt, wir voneinander lernen können und der Mittelstand eben nicht allzu tief in die Tasche greifen muss. Ja, das Konzept ist in der Regel immer das gleiche. Das wird der volle Preis veranschlagt. Also sagen wir mal, die Maximalfördersumme ist hier 10.000 Euro. Werden die 10.000 Euro vom Unternehmen, was das Consulting in Anspruch nimmt, bezahlt und dann 50% rückerstattet. Ja, so ist es in der Regel, um es mal ganz einfach zu erklären.
Ja, und hier in Nordrhein-Westfalen sogar je nach Unternehmensgröße bis zu 80%.
Ach, super.
Das ist natürlich, jetzt sagt man ja, Hämmer, wieso sagt man das denn jetzt überhaupt? Ja, ich habe noch mit dem, hier in Nordrhein-Westfalen ist das Jülich, habe ich mit dem telefoniert, ich habe mit dem RKW aus Hessen telefoniert. Da habe ich das überhaupt an die große Glocke hängen, dass Fördertöpfe da sind, ja, dass Digitalisierung gefördert wird. Ja, oder kriege ich dann einen auf den Deckel? Und da haben sie mir alle unabhängig von mir gesagt, Herr Lindorf, wissen Sie, wie Förderung beworben wird? 1-2 Plakate und dann in den IHK-Anzeigeblättchen. Ja, die dann immer so fürs Unternehmen angeliefert werden, da einmal hingelegt werden.
Oh je.
Ja, die haben ganz wenig Werbebudgets, macht ja auch Sinn, weil das Große ja in den Fördertöpfen drinsteckt. Ne? Und dann sitzen die manchmal da drauf und keiner kommt und fragt. Und das jetzt war eben die Krux dabei, überhaupt rauszufinden, was ist überhaupt förderwürdig. Zum Beispiel das RKW Hessen macht das ganz schlau. Bevor man überhaupt einen Antrag stellen kann, muss man erstmal ein Anfrageformular stellen, ob das, was man fordert, überhaupt förderwürdig ist.
Aha.
Ja, damit die nicht mit Anträgen zugebombt werden.
Ja, das macht Sinn, ne?
Genau, und dann wird das pro Projekt geprüft und dann alle Details besprochen. Was heißt das denn jetzt für uns als Unternehmen im Bereich der Beratungsleistungen für digitale Magie? Ja, normalerweise, ne, wir sprechen mit einem Kunden, der Kunde beauftragt uns, wir machen ein Angebot, der Kunde beauftragt uns und dann sind wir damit quasi durch. So, ne, wie ich gehe jetzt mal eben bei IKEA einen Stuhl kaufen, ganz einfach gesagt. Ja, aber wenn Fördergelder mit im Spiel sind, dann gibt es ja auch Rahmenbedingungen. Es gibt dann ganz ausführliche Merkblätter und Details, wie Projektskizzen und spätere Projektberichte anzufertigen sind, wie das Deckblatt auszusehen hat. Also da ist nochmal ein ganzer großer Verwaltungsaufwand hinter, um überhaupt förderwürdig zu sein.
Mhm. Naja, also es ist hier tatsächlich auch so, dass du mit den europäischen Sozialfonds ist eine Forderung hinten drin, dass du auch immer einen Projektbericht schreiben musst. Ja, das heißt also, du musst wirklich dokumentieren, deine Arbeit dokumentieren, penibel genau oder kleinteilig aufschreiben, was wurde gemacht, welche Leistung wurde vom Antragsteller denn empfangen, was hast du als beratendes Organ denn überhaupt geleistet? Ja, weil natürlich die Leute, die uns Geld geben, vor den Leuten, die dem Geld geben, Rechenschaft ablegen müssen. Die müssen zeigen, was wurde denn tatsächlich gefördert. Das läuft ja in Statistiken ein, das läuft ja in Berichte ein, ja, solche Datenerhebungen. Das ist ja eine wichtige Sache, um halt auch einfach so den Status und den Erfolg solcher Fördermaßnahmen überhaupt bewerten zu können. Und
ob überhaupt neue Töpfe aufgesetzt werden.
Genau.
Oder nicht.
Ne? Genau, je besser wir unsere Arbeit machen in der Dokumentation, wenn halt alle ihre Arbeit in der Dokumentation gut machen, ja, dann ist es doch wahrscheinlicher, dass diejenigen, die die Gelder vergeben, sehen, dass das tatsächlich einen Effekt hat, ja, und nicht irgendwo heiße Luft ist oder ein Tropfen auf einen heißen Stein oder irgendwohin verpufft, ja, wo man dann nicht genau weiß, wie macht man es denn jetzt oder lässt man es tatsächlich bleiben und investiert in andere Geschichten. Und auch für dich als Unternehmer, als beratender Unternehmer ist es natürlich eine riesige Chance, sich mal in so ein Setting hineinzubegeben, seine Komfortzone mal zu pushen, und das nicht zu wenig, und sich selber diese Art und Weise der Dokumentation anzueignen, ja, weil die hilft uns natürlich auch weiter.
Ja, klar, die Dokumentation ist natürlich nicht nur das eine. Man muss natürlich ganz klar sagen, es ist nicht wie bei der Mafia, dass der Toni an der Geldausgabe steht, ja, und sagt, man muss aufhören. Ja, also da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Es müssen Beraterprofile angelegt werden. Es werden die Qualifikationen des beratenden Unternehmens geprüft. Ja, also ich glaube, wir haben mehrere Korrespondenzen, Tage und Telefonate gehabt, um überhaupt in so ein Beraterprofil zu kommen. Ja, also jetzt, ich sag mal, ich komme jetzt frisch irgendwie von der Schule und sage jetzt, ich bin Experte für X, weil ich kann mir ja das ja selber auf der Visitenkarte schreiben. Ja, und das reicht nicht. Also da muss schon eine Kundenvita dahinter stehen. Ja, die rufen dann auch beim Kunden an und fragen nach, war die Firma auch wirklich bei Ihnen da? Ja, es ist also auch gar nicht so einfach überhaupt, ein Beraterprofil zu bekommen, damit du überhaupt in solche Förderprogramme reinkommst und Unternehmen damit unterstützen kannst. Das habe ich jetzt festgestellt, die letzten Monate. Heute ging ja auch nochmal der Newsletter raus, deswegen war es auch ziemlich ruhig. Ja, Podcast-Folgen sind aufgenommen, liegen aber nur digital vor, sind noch nicht weiter verarbeitet worden. Ja, nicht online gestellt, nochmal ein großes, fettes Sorry. Aber da ist wirklich viel Arbeit hinter. Da kann jetzt der ein oder andere sagen, ja, mein Gott, wenn du da so viel Arbeit hast, dann musst du das doch gar nicht machen. Ja, natürlich, ich müsste mir die Arbeit nicht machen. Aber wenn ich mit Kunden spreche und wir haben eine Projektskizze, was getan werden macht, und ich kann dem Kunden sagen, hey, wir können das über die und die Stelle prüfen lassen, wenn das tatsächlich förderwürdig ist, das weiß man ja vorher nicht, und der Kunde bekommt 50-80% wieder, dann tue ich dem Kunden damit einen Gefallen, ja, und den Statistiken für den Fördergeldern eingefallen, wenn keiner nämlich die Fördergelder abruft, dann gibt es auch keine Fördertöpfe mehr. Ja. Deswegen ist ja auch gegen Ende des Jahres immer überall die Straße aufgerissen von Straßen NRW hier. Schöne Grüße. Ja. Damit nächstes Jahr wieder weitergeht. Also komischerweise gibt es immer nur die Baustellen im Winter.
Na ja, nee, da werden die einfach aufgemacht. Ne? Das sind ja die letzten Gelder, die noch rausgepumpt werden können. Dann wird da einfach ein Loch gebuddelt, dann kommen da so weiß-rote Pylonen ringsherum und dann steht's bis März.
Also wir halten mal fest, es ist viel Arbeit, nicht nur für das Unternehmen, das berät, sondern natürlich auch für das Unternehmen, was die Beratungsleistung in Anspruch nehmen will. Aber wie gesagt, wenn man dort wieder, wie als wenn du eine Heizung bestellen würdest, kriegst wieder anteilig einen Teil wieder davon, ja, dann ist es natürlich, du hast 100% Leistung und vielleicht nur 50% oder 20% Kosten. Das ist natürlich eine Hausnummer am Ende des Tages.
Absolut.
Ja. Okay. Also, wie gesagt, wenn du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, sagst, hey, ich bin hier im Raum sowieso und ich habe davon schon mal gehört und wir wollten sowieso anfangen, hier bei uns digital was umzustellen. Wir kamen aber noch nicht ganz aus dem Quark. Jetzt ist die richtige Zeit dafür. Ja, wir unterstützen gerne dabei, ob auch überhaupt Förderprogramme bei dir respektive euch in der Nähe sind und unterstützen dann auch bei der Antragstellung. Und lassen euch da natürlich nicht einfach eiskalt im Regen stehen.
Ganz genau.
Genau.
Im Regen steht auch noch einer, Chris O'Neill.
Tja, der Ex-CEO von...
Naja, ich glaube, er ist noch CEO. So schnell wird ja keiner gegangen. Und du brauchst ja so eine Transition Phase, so eine Übergangsregelung. Mhm. Aber ja, Chris O'Neill ist raus. Gesackt. Abgesägt oder selber gegangen, Thema Gletscherspalte oder bleierne Füße. Was habe ich die Woche noch so gehört? Ach so, neue Besen kehren besser.
Was?
Ja, wie war's? Neue Besen kehren besser. Wenn ein Unternehmen in einer Phase gereift ist, dann folgt danach Stagnation. Und wenn Stagnation folgt, dann müssen Köpfe rollen und neue kreative Köpfe ins Unternehmen. So passiert bei Evernote die letzten 2 Wochen. Wer ist gegangen? Der Chief Product, der Chief Financial, der Chief Operating und jetzt der Chief Executive. Und die leitende Human Resource Dame. Alle weg. Komplett. Ja, also das man möchte sagen, gesamte wichtige C-Level bei Evernote einmal ausgetauscht. Und darauf eben der Kommentar vom Karl Eduard, neue Besenkernmesser.
Okay.
So, also was haben wir nicht alles gehört bei TechCrunch? Ja? Lieber Zuhörer, wenn du das erste Mal einschaltest, mein Name ist Enrico Nahle. Ich bin zertifizierter Evernote-Berater. Ja, für Evernote Business, Evernote Premium helfe ich den Nutzern in Unternehmen oder im Privaten mit Evernote erfolgreich zu sein. Hab vom Evernote eine Schulung und einiges an Informationen mehr als so ein normaler User, der eben nicht zertifizierter Berater ist. Ja, wir kriegen einmal im Monat ein dickes, fettes Update. Was wird neu bei Evernote eingebaut? Was gibt's für Entwicklungen? Allerdings kriegen wir solche internen Informationen, wie es werden Leute gegangen oder es werden Leute ausgetauscht, genauso schnell wie jeder andere. Aber wir haben einen anderen Kontext, aus dem wir das bewerten können. Und du hast es ja mitbekommen, André, die letzten 2 Monate, 1,5 Monate war ganz schön Rummel, ja, ausgelöst durch den TechCrunch-Artikel, der da schrieb, Evernote in einer Todesspirale, die Produktivitätsexperten in der Dachregion waren tief enttäuscht, als sie nach den Sommerferien aus dem Urlaub kamen, das Evernote aufgemacht haben, als Evernote groß angekündigt hat, das komplett neue Evernote und nichts hatte sich geändert, außer das Logo und die Corporate Identity. Ich räume da mal so ein bisschen auf, wenn ich darf. Ich habe im letzten Quertalk schon angefangen. Ich würde es gerne noch mal kurz machen. Also Evernote ist eine Firma, die produziert ein Produkt, eine Notizapplikation. Die heißt Evernote. Da kann es schon mal zu Verwirrung kommen, wenn man Evernote sagt. Das völlig neue Evernote, da war die Firma an sich gemeint, die Eigendarstellung. Es entwickelt sich aber gerade auf der Softwareseite ein extrem geiles neues Evernote. Ja, wir haben jetzt die Vorlagen neu reingebracht. Vorlagen nutzen wir als Evernote-Nutzer, seit es Evernote gibt. Seit wir nämlich einfach Notizen duplizieren. Jetzt ist es allerdings ein bisschen eleganter und eingebaut und einfacher für den Nutzer, sich Vorlagen abzuspeichern in der eigenen Bibliothek, ohne dass sie in den Notizbüchern rumliegen. Evernote hat vor 3 Jahren, als Chris O'Neill gekommen ist, sich überall hin verteilt. Ja? Hat gesagt, wir kaufen eine Handschriften-App, die heißt Penultimate. Wir haben Evernote Hello, Evernote Food, Evernote dies, Evernote das und einen physischen Markt. Da verkaufen wir Scanner und Stifte und Portemonnaies und Taschen. Hast du ja auch noch, da warst du auch schon Evernote-Nutzer, André. Das hast du noch in Erinnerung, ne?
Aber natürlich.
So ein Tante-Emma-Laden quasi. So, dann ist der Phil Liebing gegangen. Ja, der Mann, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass Evernote sich als 100-jähriges Start-up positioniert hatte. Vor 3 Jahren kommt dann Chris O'Neill von Google X. Der sparte Experimentelles von Google. Also Google Glass ist da ein Name, den man sicherlich kennt. Da hat er die Abteilung riesig gemacht, also in seiner Zeit wirklich gut geleitet, wirklich groß gemacht, gute Umsätze gefahren, gute Technologien entwickelt. Wechselt rüber zu Evernote. Und wenn der Typ eine Sache kann, dann ist es, ein Unternehmen auf finanziell gute Füße zu stellen. Ja, so der Ruf, der eilte ihm voraus und der Nachruf, der bestätigt es. Also der neue CEO Ian Small hat auch in seinem ersten Blogpost vorgestern geschrieben, dass genau das eingetroffen ist. 3 Jahre hat der alte CEO gebraucht, Evernote wirklich auf fixe finanzielle Füße zu stellen, so dass man weitermachen kann. Und jetzt ist es halt an der Zeit für innovativere Köpfe, die das Softwareprodukt weiter nach vorne bringen. Und da ist es eben so. Ja, man hat halt manchmal so Commitments aus alten Allianzen. Ja, die C-Level-Ebene, die jetzt gegangen ist, die war ja schon beim Phil Liebing da. Vielleicht nicht im C-Level, aber auf jeden Fall schon im Unternehmen. Und
Enrico, ich glaube, wir kürzen ab und sagen höchstwahrscheinlich.
Nee, André, wir kürzen nicht ab, weil eine Sache ist mir noch ganz, ganz wichtig. Ja? Was wir als Nutzer nämlich verstehen müssen, ist, da draußen auf dem Markt der Notizen-Applikation gibt es kein einziges Unternehmen, was so lange der Pionier am Markt ist wie Evernote. Ja, die sind über 10 Jahre da, eine Dekade, so weit schafft es kaum irgendeine App. Ja. YouTube ist gerade so alt, dürfen wir nicht vergessen. Ja,
das stimmt.
So, und was wir hier sehen können, ist ein ganz typisches Verhalten eines Unternehmens, wenn es gereift ist, wenn es ein Bestandsunternehmen ist. 225 Millionen Nutzer weltweit, auf 185 Sprachen übersetzt das Ding. Ja, mit einer eigenen App im chinesischen Markt. Ja, mit 125 Millionen Menschen, die alle etwas anderes von der Applikation wollen, die eigentlich ein komplett leeres Blatt ist. Ja, und das ganze Ding wird betrieben von ja knapp 250 Leuten. So. Tja. Und dann muss man sich halt als Nutzer auch, also ich bin ja als Evernote-Experte auch im Expertennetzwerk für den Support zuständig. Das heißt, wenn ihr ein Problem mit Evernote habt, habt ihr gute Chancen, dass ich euch eure Support-Anfrage beantworte. Und was wir da teilweise reinbekommen an Nachfragen für neue Features, an Beschwerden, an bösen Worten mit Leuten, die unzufrieden sind, wo man gerne schreiben möchte, so hey, wenn du der einzige Nutzer wärst, könnten wir es sofort machen, aber es gibt 225 Millionen, ja, kannst du natürlich keinem sagen, das funktioniert nicht. Ja, aber das ist eben genau das, ja. Stell dir vor, bei dir rufen morgen 10.000 Leute an und die wollen alle was anderes von das geht in der Digitalisierung. Und dann sagst du auch so, ey, sorry, stopp mal. Wir machen einfach unsere Roadmap so, wie sie ist. Und deshalb siehst du bei Evernote zum Beispiel auch keine öffentliche Roadmap. Du siehst bei Evernote nicht, wann welches Feature kommt. Ja? Du weißt nicht, kommt der dunkle Modus morgen oder erst im nächsten Monat. Andere Startups sind da möglicherweise besser aufgestellt. Ja, ich nenne dann Notion. Die haben eine komplett offene Roadmap. Ja, so dass jeder Nutzer weiß, wann welches Feature kommen soll. So, bei Evernote funktioniert es nicht bei 225 Millionen. Heißt, wir haben hier ein klassisches Beispiel von einem gereiften Technologieunternehmen, was immer noch eine Milliardenbewertung hat, was immer noch ein Einhorn ist und was auch schon vor 5 Jahren gestorben ist, wenn man der Presse glauben darf. Es stirbt ja seit 5 Jahren in 3 Monaten, dieses Einhorn. Also würde ich sagen, da einfach mal, du hast dich ja auch schon mal häufiger geäußert, ja, dass du beim Evernote ganz gechillt da bist. Das ist ein gestandenes Unternehmen. Bevor das weggeht, ja, da friert die Hölle über.
Ja, oder Google übernimmt.
Auf dem Google-Server liegen sie ja schon für die Technologie Machine Learning. Und das ist halt ein ganz heißes Eisen, was sie im Feuer haben, Machine Learning. Da wird nicht vorne sichtbar, aber hinten merkbar bei Evernote in den nächsten 18 Monaten richtig was passieren.
Definitiv. Da warten wir mal ab auf die Dinge, die da kommen werden. Da haben wir noch ein paar Quertalks für. Und Evernote wurde jetzt ja auch viel und heiß in den Quertalks und in allen anderen Dingen behandelt. Eins dürfen wir nicht vergessen, die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Ne? Und Microsoft OneNote pimpt dann natürlich auch Stück für Stück seine Sachen ab. Und es ist natürlich so, Microsoft hat eben im deutschen Markt mehr Anteile als Evernote, ja, im Office 365 Paket enthalten. Und dann hat man da dieses kleine pinke Button und dann, ja, was macht man jetzt damit? Ne? Steht man genau vor einer weißen Leinwand wie Evernote. Also die haben beide natürlich, es gibt ja genügend Comparisons, also diese Vergleiche, wer kann was, wo, wie besser. Am Ende des Tages entscheidet es nur, ob du es privat oder beruflich nutzen möchtest. Ja, wenn dir beruflich eben nur OneNote zur Verfügung steht, dann kannst du ja privat Evernote nutzen, hast aber deinen beruflichen Kram natürlich in OneNote drin. Und da war der Aufschrei natürlich auch groß, als Microsoft gesagt hat, naja, wir haben so viele verschiedene Versionen, wir machen jetzt mal alles universal in diesem Office-Paket. Und die haben ja dann den Support für zum Beispiel OneNote 2013 und die 2016er Version, die viele noch lieb haben. Ja, das ist so eine Standalone-Version. Die installiert man, die sieht auch ein bisschen anders aus dann auf dem Desktop-PC. Und die wird eingestellt, die kann man dann auch nicht mehr käuflich erwerben, separat. Respektive werden die nächsten 2 Jahre noch Sicherheitsupdates angeboten. Wir hatten viele Rückfragen von Firmen. Hey, was machen wir denn jetzt da und ist das überhaupt noch möglich? Und sollten wir das noch weiter benutzen? Ja, die Alternative ist die Universal-App. Ja, die wird ja mit Windows 10 schon vorgegeben, weil immer mehr Menschen laufen mit hybriden Geräten vom Tablet zum PC und zurück hin. Und in beiden Welten muss irgendwie die Software funktionieren. Und je nachdem, ob man sich dort eben mit einem Privatkonto oder mit einem Schul- respektive Unternehmenskonto anmeldet, stehen einem dann eben gewisse Funktionen zur Verfügung. OneNote in Verbindung mit OneDrive. Und wenn man seine Notizbücher noch in OneNote 2013 hat, kann man die auch in die neue Version problemlos importieren. Respektive, was nicht mehr funktioniert, es gab so viele Zusatzapplikationen, die dann etwas mehr mit OneNote gemacht haben, konnte man so Plugins kaufen für Outlook und alles. Die funktionieren dann natürlich nicht mehr. Ja, mein Gott, da haben wir heute aber ein gutes Mashup, wa, Enrico?
Ja, also ich meine, es sind halt die Tools, die wir nutzen. Interessant ist natürlich auch immer, welche Tools nutzen die Nutzer. Also könnt ihr uns natürlich ganz, ganz gerne auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram mal schreiben, über welche Tools wir so in den nächsten Creator Talks für euch sprechen sollen, was wir uns mal genauer angucken sollen. Ich habe mir in diesem Monat mal näher angeschaut einen Online-Dienst, der heißt Quip, Q-U-I-P. Und der wird herausgegeben von Salesforce. Ist ein sehr, sehr interessantes Tool. Also alle die Slack kennen und die Evernote kennen und die Dropbox Paper kennen, müssen sich jetzt einfach mal vorstellen, dass Quip hergegangen ist, diese drei Applikationen in den großen Becher geschmissen hat, einmal kräftig geschüttelt hat und das Ganze in eine ziemlich geile, Online-Oberfläche gegossen hat. So dass ich meine Dokumente ganz einfach erstellen kann auf Ordnerbasis oder Notizbuchbasis, so empfinde ich das eher, mit meinem Team zusammenarbeiten kann, ganz, ganz viele sehr interessante interaktive Sachen einbauen kann, Kalender, Kanban-Boards, Projekt-Tracker.
Bisschen wie Notion, wa?
Ja, Notion ist tatsächlich komplizierter, ja, also wenn wir über diese neuen modularen Produktivitätsapplikationen sprechen, wäre tatsächlich die direkte Konkurrenz zu Quip wäre Notion. Nun lebt Quip in einem Ökosystem Salesforce auf richtig stabilen Beinen, ja, also Salesforce ist halt einer der Unternehmensstandards, riesen Player am Markt. Da ist ordentlich Cash dahinter, da ist ordentlich Know-how dahinter, da ist richtig gut Personal dahinter. Während Notion, ja, ich möchte es böse formulieren, so eine kleine 15-Mann-Klitsche an der Westküste in San Francisco ist. Ja, immer wieder händeringend nach Leuten suchen in einem Bereich, wo sie kaum Leute finden, weil jeder händeringend Leute sucht, ja, ist ja, ja klar. Auch im Silicon Valley wachsen Entwickler nicht auf Bäumen, entgegen mancher Sagen, die man so hört. Ja, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wo ich mein Team hinbringe, würde ich immer sagen, ich nehme Quip. Ja, wir haben da jetzt die letzten 2 Wochen drauf gearbeitet. Ist eine sehr, sehr geile Software. Einfach mal austesten. Kann man sich privat ganz normal kostenlos mal antun. Quip.com macht natürlich erst so richtig Spaß im Team, weil du da eine Sache machen kannst, die ich seit Jahren in Evernote vermisse, nämlich Kommentare auf Paragraphen geben, ja, oder auf einzelne Wörter oder auf einzelne Zeilen oder Bilder, die man
eingefügt hat. Ja. Google auch, ne? In den Google Docs.
Bei den Google Docs funktioniert das ganz genau, ja. Google Docs hat die direkte Kommentarfunktion für das Item in dem Dokument. Ja. Mhm. Was dann aber fehlt, ist bei Google Docs tatsächlich die übergreifenden Chaträume, wo man das ganze Projekt mal diskutieren kann, ja, in dem man arbeitet. Beim Google Docs hast du auch die eingebauten Erinnerungsfunktionen nicht. Ja. Heißt ja. Also, bei Quip kann ich sagen, add Maximilian, ja, dann sagt er dem Maximilian auf der anderen Seite des Raumes, hey, der Nala hat über dich geschrieben, und dann packe ich dahinter so eine Erinnerung, übermorgen die Texte für die Webseite fertigstellen. Ja. So, und dann weiß der, übermorgen kriegt er so ein Ping morgens, heute sind die Texte für die Webseite fertig. Dann hat er seine Deadline. Ja. Ja. So. Und das kann man in vielen Applikationen kann man das machen, aber so perfekt, wie es Quip aktuell macht, habe ich auf dem Markt nicht gesehen. Und du weißt ja, du kriegst immer Einladungen, ja, so wie ich immer Einladungen von dir. Guck mal, wir testen. Das ist so eine Baseline bei uns. Das ist so der Grundtonus ist. Wir finden neue Applikationen und wir schauen uns die mal an. Und ja, wenn du ein Tool suchst, wo du mit deinem Team auf einem richtig guten Kollaborationsplatz arbeiten kannst, dann schau dir quip.com auf jeden Fall mal an. Wir werden nicht von denen bezahlt, ist halt einfach eine geile Geschichte. Sollten eigentlich mal anfragen, ob die uns bezahlen dafür, dass wir ihren Namen nennen.
Nee, lieber nicht. Und gut, ich würde vorschlagen, Enrico, nach rund 45 Minuten Quertalk war das jetzt das Wort zum Horror-Mittwoch-Halloween am 31. Lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wir beide hoffen, dass du wieder irgendwas mitgenommen hast aus dem Quertalk. Und wir freuen uns über dein Feedback gerne an team@paperless.gmbh oder in der iTunes-Bewertung oder auf einem anderen Kanal deiner Wahl. Und dementsprechend bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, Enrico, wir beide sind
raus.